Also die Nicht-Diversität der Presselandschaft ist, glaube ich, echt ein großes Problem. Wenn du wirklich pro Region teilweise auch nur eine Regionalzeitung hast. Das heißt, wenn es dort nicht drin steht, dann findet es nicht statt. Und die Perspektive, die dort drin steht, die ist natürlich dann omnipräsent. Und es gibt auch keine Möglichkeit, sich da eine andere Meinung großartig zu bilden. Da gibt es ja schon Bestrebungen. Also mal gucken, ich weiß nicht, Katapult MV zum Beispiel als Magazin, die jetzt da probieren, ein Gegengewicht zu schaffen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist irgendwie auch, es ist sehr spannend, weil zum Beispiel unsere Protagonistin Nadine Förster, die ist jetzt zur Frau des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Und wenn dann da die Justizministerin des Landes steht und sozusagen selbst auch sagt, dass es da ein Missverhältnis in Görn gab, dann ist es bemerkenswert zu sehen, welche Kreise das mittlerweile gezogen hat und dass der Film auch dafür gesorgt hat, dass das Thema, glaube ich, war vorher schon präsent, aber da nochmal zu sensibilisieren. Was passiert hier eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch nicht nur in MV, sondern auch überall anders in Deutschland? Und warum ist es so wichtig, ja, zu informieren und sich zu engagieren und da irgendwie auch ein Gegengewicht zu schaffen, indem man sich nicht darauf verlässt, dass eben die einzige Zeitung, die es gibt, da alles an Informationen liefert, was sie gar nicht können mit dem, also in dem Zustand, in dem sich der Journalismus aktuell befindet.
Funktioniert eigentlich Demokratie auf dem Dorf? Wie bringen sich Bürgerinnen für ihre Gemeinde ein und was können sie gegen Missstände unternehmen? Diese Fragen beantwortet Christoph Eder in seinem Dokumentarfilm Wem gehört mein Dorf? Der Film beleuchtet am Beispiel des Ostseebads Göhren, wie kapitalistische Interessen und Gemeinwohl aufeinanderprallen. Ein spannender Streifen, der über die Insel Rügen hinaus hohe Wellen schlug. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 61. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Christoph Eder gesprochen. Der Regisseur wuchs auf der Insel Rügen auf und zog hinaus, um das Filmhandwerk zu erlernen. Vor einigen Jahren kehrte er auf die Insel zurück, um eine Doku über seinen Heimatort Göhren zu drehen. Die Themen des Films betreffen viele Gemeinden in Deutschland und könnten aktueller nicht sein. Ausverkauf der Kommunen, Gentrifizierung, Strukturwandel, Turbotourismus und Naturschutz. Ich habe mit Christoph über seine Beziehung zur Insel Rügen, seine Leidenschaft fürs Filmemachen und die Umsetzung seiner Dokumentation gesprochen. Im Verlauf unseres Gesprächs arbeiteten wir heraus, was das Wesen unserer Demokratie ist und warum es so wichtig ist, sich als Bürgerin aktiv einzubringen. Übrigens, heute, ein Jahr nach der Premiere von Wem gehört mein Dorf, wurde die Doku für den Deutschen Filmpreis vornominiert. Zudem wurde die Protagonistin des Films, Nadine Förster, zur Frau des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Also, jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 61 mit Christoph Eder. Heute Christoph Eder im Wellenrauschen Podcast, freier Regisseur und Autor, unter anderem Regisseur der Doku Wem gehört mein Dorf, die, glaube ich, im letzten Jahr, also es ist ein gutes Jahr jetzt her, angelaufen ist. Und da können wir heute auch nochmal drüber sprechen. Erstmal hallo Christoph, schön, dass es geklappt hat von Rostock nach Berlin, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Genau, gerade bin ich in Berlin, ja, hallo.
Moin. Hallo, grüß dich. Christoph, ist das schon jetzt dein Lebensmittelpunkt aktuell oder bist du auch so ein Wandler zwischen den Welten?
Ich bin ein Wandler zwischen den Welten, ja, weil irgendwie sich immer Dinge ergeben und gerade bei diesem Beruf es irgendwie schwierig ist, also an der Ostsee zu leben zum Beispiel. Also Respekt vor allen Filmemacherinnen und Filmemachern, die dauerhaft wirklich in Mecklenburg-Vorpommern sind. Das ist ein Wunsch von mir, dass ich irgendwann da auch vielleicht wieder sein kann so, aber im Moment pendel ich irgendwo zwischen Leipzig, Berlin und Rügen.
Da, wo wahrscheinlich auch das Business ist, da, wo auch die Filme ja im Endeffekt dann auch produziert werden irgendwo. Aber ist da manchmal bei dir auch eine Sehnsucht da, dass du sagst, Mensch, so wie früher, du bist da aufgewachsen auf Rügen und Göhren, dass man sagt, es zieht dich immer mal wieder dahin?
Also es zieht mich auf jeden Fall an die Ostsee oder ans Meer, das auf jeden Fall. Es müsste jetzt, glaube ich, gar nicht explizit Görn sein oder Rügen, aber ja, und es bewegt sich ja auch schon was, ne? Also seit, ich glaube, letztem oder vorletztem Jahr sogar schon, ja, ich glaube, seit 2020 gibt es die MV-Filmförderung, die auch Wem gehört mein Dorf unterstützt haben, wofür ich sehr dankbar bin und die auch versuchen, wirklich vor Ort etwas aufzubauen. Und genau, ich bin auch in Kontakt mit Produktionsfirmen, die irgendwie Lust haben, also in Mecklenburg-Vorpommern Filme zu drehen und zu entwickeln, auch die Themen zu erzählen, die es dort zu erzählen gibt. Ja, da würde ich mich anschließen, nur eben, dass wirklich die ganzen Auftragsproduktionen und so in der Regel eigentlich eher in Berlin oder selten vielleicht irgendwie zum Beispiel ein Projekt entwickle ich gerade in Leipzig auch. Ja, das sind
Ja,
so.
das ist einfach ganz normal. Mal so zwischengefragt, gibt es denn da schon ja, eine rege Filmszene in MV, sagen wir mal auf kleinem Level? Klar, wir kennen die großen Produktionen, die dann herkommen, weil hier halt die Kulisse so schön ist. Ob das jetzt Polizeiruf war, muss man ja jetzt schon sagen, oder ist künftig ja ohne Charlie Hübner. Soko Wismar, das kennt man alles. Aber gibt es da dahinter auch eine gewisse Szene, die sich so entwickelt und kleine Produktion startet?
Ich habe den Eindruck, ja, von Anfang an, das Film zum Beispiel in Rostock, die ja ganz viel machen. Ja, also der Eindruck ist, es bewegt sich was und die Filmförderung zeigt ja auch, dass sie gerade versuchen, Filme und Filmprojekte von jungen Filmschaffenden aus MV zu pushen und das auch zu fördern. Ja, also ist ja noch relativ jung und ich bin. Also, ich schaue positiv in die Zukunft, dass sich da irgendwie was weiterentwickeln wird. Aber es ist natürlich schwierig, weil erstmal Strukturen geschaffen werden müssen und die es noch nicht gibt. Und das dauert einfach.
Dann lass uns ein bisschen sozusagen zu dir, zu deiner Person, dass unsere Hörer dich so ein bisschen kennenlernen. Du stammst von Rügen. Erzähl mal, wie war denn das bei dir früher in der Jugend? Bist du da sehr ländlich behütet, sag ich mal, so aufgewachsen? Das hört sich immer an. Aber hast du da schöne Erinnerungen insgesamt dran? Oder sagst du, naja, ich wollte dann aber auch schnell raus und die weite Welt sozusagen erkunden?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich hatte, glaube ich, lange auch so ein bisschen romantisierte Vorstellung meines Aufwachsens auf Rügen. Klar, weil wenn man irgendwie, also wir haben ein paar hundert Meter vom Strand entfernt gewohnt, wenn ich mein Fenster geöffnet habe, dann hat man im Normalfall das Meeresrauschen gehört. Das ist unglaublich schön und diese Erinnerungen gerade an den Strand und so, das ist natürlich total präsent. Aber ich habe das auch jetzt mittlerweile noch mal so ein bisschen reflektiert. Es ist jetzt auch vor kurzem ein Buch rausgekommen, Nullerjahre von Hendrik Bolz, der auch als Testo-Bolz zugezogen maskulin rappt, der so seine Untertitel des Jugend in blühenden Landschaften, der so seine Jugend in Knieper West zum Beispiel in Stralsund beschreibt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Bild. Und da, das hat so, also weil da auch viel Gewalt herrschte, viel Drogenkonsum, Perspektivlosigkeit, gerade Anfang der 90er und so. Das hat bei mir so ein paar Sachen getriggert, die ich irgendwie schon verdrängt und vergessen hatte. Deswegen, also grundsätzlich hatte ich natürlich irgendwie eine schöne Kindheit auf der Insel. Aber ja, da gab es schon auch ein paar Sachen, die da wieder in meinen Kopf zurückgekommen sind, die lange nicht präsent waren. Zum Beispiel, dass irgendwie jedes Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber ich kann mich daran erinnern, dass so einmal im Jahr unser ganzer Kurplatz am Strand in Görn voller Nazis war, die dort ein Wochenende Campingurlaub gemacht haben. Es hat sich irgendwann erledigt, aber das sind so Erinnerungen, die gerade wieder präsent sind und genau. Ansonsten ist es natürlich ein super schöner Ort, was so die Natur angeht. Und natürlich gehört Göhren oder die Ostseebäder auf Rügen auch eher zu den Wendegewinnern, würde ich mal sagen, weil ja schon in den frühen 90ern super viel investiert wurde, ne?
Ja, klar. Also das muss man so sagen, zumindest wie ich immer sage, dieser Gürtel der Ostsee nah ist, wie das dann im südlichen Bereich von MV aussieht, steht wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber der hat ja enorm profitiert vom Tourismus und das ist ja auch bis heute so.
diese Leidenschaft für Film, Fernsehen, Kino, hat sich das damals schon in deiner Jugend so ein bisschen manifestiert, so ein bisschen in deine Köpfe, dass du sagst, du bist unheimlich viel gern ins Kino gegangen oder hast dir jede Serie im Fernsehen, ich habe so ein bisschen bei der Recherche auch so an mich gedacht, Anfang der 90er, also ich bin halt Fernsehjunkie, ne? Also ich habe ja schon, ich bin ja in Berlin aufgewachsen, in Ostberlin, da hatten wir natürlich entsprechenden Empfang auch, der Serien, die so auf ZDF, ARD, wenn man denn gucken durfte. Und da hat sich einfach durch meinen größeren Bruder, der ist 10 Jahre älter, halt viel, viel mitbekommen. Und war das bei dir auch so ein bisschen so, dass du dir viel schon auch Anfang der 90er so reingezogen hast?
Ich habe super viel Fernsehen geschaut, ja. Ich bin wirklich morgens aufgestanden, am Wochenende um 6 oder so, die Eltern noch geschlafen haben. Und dann irgendwie von, was weiß ich, Mila, Superstar, die Kickers, also so diese klassischen Kinder-Comic-Serien, später Simpsons und so. Also ich hab mega viel Fernsehen geschaut. Was so mein Zugang zu Filmen war, also ich hab zum Beispiel, ich bin auch gerne ins Kino gegangen, also Jurassic Park zum Beispiel kann ich mich dran erinnern, wobei ich da noch relativ jung war. Oder Titanic habe ich gleich zweimal im Görner Kino geschaut, komplett ausverkauft. Da waren es noch florierende Zeiten fürs Kino. Und ich habe meinen ersten Ferienjob auch im Kino dann tatsächlich gemacht. Also habe so Karten abgerissen. Und dann war das gleiche Kino, in dem ich letztes Jahr die Göhren-Premiere von Wem gehört mein Dorf denn gefeiert habe oder wir feiern durften sozusagen. Das war auf jeden Fall präsent, aber dass ich so auch wirklich zum, in Anführungszeichen, Filmemachen gekommen bin, das war, glaube ich, einfach auch durch Skateboarding. Wir haben angefangen, unsere Tricks zu filmen und mein Cousin hatte einen Camcorder und den habe ich dann meistens immer genommen und dann haben wir angefangen, das zusammenzuschneiden und so hat sich das dann entwickelt.
Okay, also über die Schiene, weil ich habe schon über dich ein bisschen was gefunden. Also du hast unter anderem auch den Verein Rügen Rollt damals mit ins Leben gerufen, wo es, glaube ich, einfach darum ging, die Skater-Szene auf Rügen zu unterstützen. Da einfach auch Skaterparks mit, irgendwie, dass die aufgebaut werden. Und über die Schiene kamst du dann auch so ein bisschen, dass du die Kamera gehalten hast und die Skaterfilme wahrscheinlich schon angefangen hast, nicht nur aufzunehmen, sondern vielleicht auch zu schneiden oder so, ne?
Ja, total, total. Also den Verein, der wird jetzt übrigens dieses Jahr 20 Jahre alt, was total abgefahren ist, weil irgendwie, als der gegründet wurde, war ich, glaube ich, 13 oder so oder 14 und das ist schon bemerkenswert, weil es den Verein auch immer noch gibt, also diesen Skatepark gibt's und wird rege besucht, viele Touristinnen und Touristen, genau, man sieht es ja auch im Film, Wem gehört mein Dorf, da gibt es ja auch eine kurze Szene darüber. Ja, voll. Gute Zeit und irgendwie auch ein guter Zugang, um Kamera und Schnitt und sowas zu lernen.
Nun weiß ich ja selber, wie es bei mir war. Also der Wunsch zwar vielleicht irgendwas mit Schreiben zu machen, kam bei mir relativ früh, aber das dann in die Umsetzung zu bringen, war bei mir dann eher auch holprig. Gerade so in diesem Alter 18, 19, war das bei dir dann ein straighter Entschluss sozusagen, okay, ich gehe nach Weimar, bewerbe mich dort, Bauhaus-Universität Weimar, für Mediengestaltung und dann der Step halt schon in diese Richtung?
Ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht.
Okay.
Eine Ausbildung beim Regionalfernsehen in Greifswald gemacht und das war eine Erfahrung, also ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, also klassische Arbeiterfamilie, erstmal eine Ausbildung machen, dann hat man was in der Hand und so und dann habe ich die Mediengestalter-Ausbildung gemacht und bin danach erst nach Weimar gegangen, um zu studieren. Wollte das aber schon von Anfang an machen. Also mir war klar, okay, da habe ich was Solides in Anführungszeichen. Und danach kann ich dann irgendwie vielleicht nochmal Film studieren. Mir war aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig klar, in welche Richtung das genau geht, weil ich auch irgendwie Veranstaltungen organisiert habe und das für mich auch spannend fand. Aber es hat sich dann in Weimar relativ schnell herauskristallisiert, weil ich da auch zum ersten Mal auf Leute getroffen bin, die irgendwie auch richtig Bock hatten, Filme zu machen. Und auch so ein Programm dort mitgemacht habe für junge FilmemacherInnen außerhalb der Universität, die B2 so. Und das hatte mir dann gezeigt, okay, ja, das ist, glaube ich, mein Berufsweg. Und
vor allem glaub, das kommt dann auf der Uni, ne? Dann irgendwann.
Naja, ich glaube, es war so Fernsehen, habe ich gemerkt, so Nachrichten haben viel gemacht. Das hat mich irgendwann nicht mehr erfüllt. Es war sehr einseitig und hat mich auch nicht so richtig gefordert nach einer Zeit. Und ich glaube, es war dann, ich war das erste Mal auf einem Filmfestival in Neubrandenburg, wo dann von Volker Köpp ein Film gezeigt wurde, Berlin Stettin, in so einem vollen Kino aus so einem Dokumentarfilm. Und das hat, glaube ich, mich so auch nochmal angetriggert, dass ich gesagt habe, okay, wie cool, wie das erzählt ist. Es ist auch so anders erzählt als irgendwie das, was immer im Fernsehen läuft. Habe ich auch Lust drauf, irgendwie sowas zu machen und das vor vielen Menschen im Kino auch zu präsentieren und Leute zu erreichen.
Gab es dann an der Uni schon erste Projekte, wo du gesagt hast, da konntest du dich schon ausprobieren, dass du sagst, okay, du gehst in diese Doku-Film-Richtung, dass man wirklich ja anfängt, einfach erstmal was zu machen?
Total, ja. Also ich hatte Mr. Wood war eigentlich so mein erster längerer Film, auch so damals mit so einem Crowdfunding-Finanzierung, Porträt über so einen Selfmade-Millionär, der mit dem Bau von Skateboard-Rampen eben Millionär geworden ist, Andreas Schützenberger. Und das war, da bin ich einmal komplett durch alle Bereiche der Dokumentarfilmproduktion gegangen, mitten im Bachelor, eigentlich so ab dem ersten Semester schon. Das hat auf jeden Fall geprägt und die Produktionsfirma Ostlicht, mit der ich das damals gemacht habe, die haben auch Wem gehört mein Dorf denn produziert. Also es hat sich so weitergetragen, obwohl ich dann auch weitergezogen bin, nach Babelsberg zum Studium. Genau.
Erzähl mal von Babelsberg, das ist natürlich, das kenne ich natürlich als Berliner logisch auch zu DDR-Zeiten schon eine sehr, sehr renommierte Uni. Ich wusste gar nicht, das habe ich jetzt erst in der Recherche mitbekommen, dass die sich umbenannt haben, halt in eine Uni, vorher Filmhochschule oder Hochschule für Film und Kunst. Du hattest ja, glaube ich, schon einen Bachelor und einen Master dann in der Tasche und hast dich dann einfach beworben. Das war dann für dich der logische nächste Schritt quasi, dich dort zu bewerben?
Naja, das war, genau, also ich habe den Bachelor fertig gemacht in Weimar und habe den Master so pro forma erstmal angefangen, weil ich dachte, okay, ja, schreibst dich erstmal ein, machst erstmal weiter. Und habe mich dann aber schon in Babelsberg beworben. Ich wurde bloß im ersten Jahr nicht genommen. Und deswegen hat sich das nochmal um ein Jahr weiter geschoben. Und im zweiten Jahr haben sie mich dann tatsächlich genommen. Also wir waren... Es ist halt Regie für Dokumentarfilm in dem Fall. Wir waren zu fünft in der Klasse. Und genau, da war ich in Weimar dann schon so weit, dass ich da einfach den Master noch fertig gemacht habe.
Ah, okay.
Aber mein großer, also es war schon lange irgendwie mein Traum gewesen, da irgendwie mal zur Filmhochschule zu gehen. Und die Möglichkeit wollte ich dann unbedingt auch wahrnehmen. Das hat auch total viel gebracht, allein die Möglichkeiten, die man dort hat und die Connections, wie viele Leute ich da getroffen habe, mit denen ich jetzt immer noch Produktion mache und so. Und auch erzählerisch habe ich mich da nochmal extrem weiterentwickelt. Das war einfach der Weg so und war natürlich happy, dass ich es da irgendwie dann reingeschafft habe. Was aber auch darauf zurückzuführen war, also wir haben halt in Weimar ein Filmkollektiv gegründet, das Kammer-11-Filmkollektiv. In Weimar war man sehr darauf angewiesen, sich gegenseitig zu helfen, weil es diese Strukturen nicht gab wie an der Filmhochschule. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen alle Filme machen und haben dann uns bei den Projekten gegenseitig unterstützt. Und tatsächlich wir waren zu fünft und drei von fünf wurden dann nochmal in Babelsberg fürs Regiestudium angenommen. Und das hat dann so gepusht. Das hat dann einfach nur, okay, du wurdest angenommen, ich will das auch. Das hat gut getan auf jeden Fall.
Cool. Also, und dann der nächste Step quasi dorthin und wie du das schon gerade eben angedeutet hast, ich schätze mal, es ist nochmal ein anderes Level und ich versuche mir das immer so vorzustellen. Man ist ja klar in seiner Seminargruppe, da sind jetzt vielleicht nur 5 Leute, ihr seid da sehr spezialisiert dann aufs Thema Doku, aber allein schon von den Dozenten her und von denen, die dort auch alle auf der Hochschule sind, das sind ja viele, die wir vielleicht heute auch hinter der Kamera sehen oder die hier im Filmbusiness in Deutschland sehr aktiv sind. Hat einen das auch nochmal so ein bisschen dann auch auf ein anderes Level gehoben, beziehungsweise dass man da auch ein Netzwerk irgendwo finden kann, um dann weiterzumachen, ne?
Ja, absolut. Also auch zu. Es war am Anfang, als ich mich im ersten Jahr beworben habe, das ist ja immer so die Krux, ne? Hast du diesen Traum, willst du unbedingt machen und dann wirst du abgelehnt und denkst irgendwie, du bist vielleicht doch nicht gut genug oder so. Und ich habe dann an der Research Refugees, das war ein Projekt zur sogenannten Flüchtlingskrise, ich mag das Wort nicht. Und da habe ich schon irgendwie so einen Einblick bekommen. Und bin dann dadurch auch so in die Strukturen einer Filmuni mit reingekommen. Es war ein Jahr, bevor ich dann angenommen wurde. Und das war einfach spannend zu sehen, okay, ja, es kochen alle nur mit Wasser. Ist total inspirierend, sich da auszutauschen und macht Spaß. Und es sind viele Leute, die einfach sich wirklich entschieden haben, eben Film zu machen und dafür dann alles in die Waagschale werfen. Ja, genau. Wobei ich auch sagen muss, ist natürlich immer die Frage, das ist ein sehr umkämpfter, harter Markt. Nur weil du dort angenommen wirst, heißt das nicht, dass du außerhalb irgendwie direkt davon auch leben kannst oder so, oder deine Projekte realisiert werden.
Das ist jetzt super Übergang zu meiner nächsten Frage. Wir haben uns gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber unterhalten und es ist tatsächlich so, wie ich wahrscheinlich auch vermute, du bist ja auch nach wie vor freier Regisseur, freier Autor, bietest immer wieder Stoffe an, entwickelst neue Geschichten oder Ideen. Es war nicht automatisch oder es ist nicht automatisch so, so nach dem Motto, ich habe jetzt hier einen Abschluss wie bei einem BWLer und die Firmen stehen bei mir Schlange. So funktioniert das ja nicht. Und wie schwierig ist das jetzt da überhaupt in den letzten Jahren Fuß zu fassen? Wahrscheinlich ist es manchmal auch ein bisschen Zufall, ja, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, die Förderung bekommt, die richtige Produktion vielleicht drin ist oder ein Angebot bekommt. Versuch mal so, unsere Hörer da so ein bisschen in diese Welt mitzunehmen. Das ist schwierig.
Ja, es ist ungewiss oftmals. Es kommt halt auch drauf an, wofür man sich entscheidet, ne? Oder wofür ich mich jetzt entscheide. Wenn ich sage, ich habe Lust, eigene Stoffe umzusetzen, dann ist es natürlich schwieriger, als wenn man sagt, okay, ich mache jetzt vor allem Auftragsproduktionen für kleinere Formate oder sowas. Ich habe zum Beispiel wirklich jahrelang sehr viel Arbeit in Wem gehört mein Dorf gesteckt und dafür viele andere Projekte auch abgesagt. Und da fragt man sich dann schon, okay, mache ich hier gerade das Richtige? Also gerade auch finanziell, weil das natürlich irgendwie dann nicht einfach war in den ersten Jahren, ne, wo man sich dann etabliert im Markt und so. Aber ich hatte irgendwie auch einfach viel Glück. Ich saß zum Beispiel mit Stecki Silberstein in einem Büro, zu dem Zeitpunkt, als sie das Browser Ballett gegründet haben, das ist so mit das erfolgreichste Satireformat in Deutschland, vor allem online, haben wir auch irgendwie Grimme-Preis schon gewonnen 2019. Und irgendwie habe ich dann angefangen, für die Regie zu führen. Das war dann so einer der ersten Schritte in diese Richtung, ja, so Aufträge zu machen. Und das hat sich dann immer weiter gesponnen, dieses Netz. Und es ist letztendlich eigentlich fast immer Vitamin B. Also Kontakte, Kontakte, Kontakte. Natürlich muss man liefern. Natürlich ist es wichtig, gute Arbeit zu leisten. Gar keine Frage. Aber trotzdem muss das irgendwie weitergetragen werden. Und ja, meine Aufträge kommen in der Regel auch so zustande. Oder eben, wenn ich selbst irgendwie Initiative ergreife und eigene Projekte pitche, Leuten präsentiere, sozusagen Produktionsfirmen.
Ich habe die einzelnen, deine Auflistungen bei Kammer 11 mir schon dann noch, auch nochmal angeguckt. Da waren natürlich dann viele vom Browser Ballett logischerweise dabei, ein sehr erfolgreiches Online-Format für Funk. Das ist einfach auch, glaube ich, nebenbei wichtig, dass dann ja auch ein bisschen was, am Ende des Tages muss man ja auch noch davon ein bisschen leben, ne? Also das ist wahrscheinlich dann so, parallel läuft das immer, ne? So.
Ja, man kann auch schon ganz, also wenn man fürs Fernsehen oder so Sachen macht, kann man auch ganz gut davon leben. Genau, aber es ist immer ein Zwiespalt. Willst du jetzt ein eigenes Projekt machen? Steckst du da sehr viel Zeit? Erstmal musst du in der Regel erstmal selbst sehr viel Zeit da reinstecken, um es überhaupt anzuentwickeln. Das bezahlt dir auch niemand. Also irgendwie kriegst du vielleicht eine Förderung eine Filmförderung oder ein Sender sagt, mach da weiter. Dann wird es auch bezahlt und so. Aber es erfordert Eigeninitiative. Und da kann man natürlich aber auch sagen, ja, ich habe jetzt hier super Kontakte. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr die Wahrheit übers Erben, eine ZDF-Zeit-Doku mit K2H gedreht, mit Louis Klamroth als sozusagen Presenter, den viele noch aus das Wunder von Bern kennen, als den kleinen Jungen, da hat er die Hauptrolle gespielt. Habe ich mit Uwe Ochsenknecht so Szenen gedreht. Das sind so Sachen, die kommen auch durch Filme wie Wem gehört mein Dorf zustande. Und das sind dann einfach, das wurde 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Das hat in der Größenordnung, das sehen dann irgendwie fast 3 Millionen Leute schon bei der Ausstrahlung, ne? Plus Mediathek. Ja, also
das ist schon cool. Das sind halt schon mal coole Projekte. Und wenn man vielleicht auch mit solchen Leuten mal, die vor der Kamera stehen, zusammenarbeitet, ist das sicherlich auch nochmal eine schöne Erfahrung. Dann mit vielleicht, ja, das sind dann mal eher so diese prominenteren Fälle, ne? Auch wenn das jetzt nicht ausschlaggebend ist, aber für die Außendarstellung so ein bisschen, ja.
Natürlich macht es mehr Spaß, Projekte zu machen, wo irgendwie die Möglichkeit da ist, sich auch ein bisschen auszuleben, kreativ und ja, da nicht zu viele Einschränkungen da sind.
Ja, verstehe. Okay. Deswegen,
also ganz ehrlich, ich habe auch irgendwie, also ich glaube auch, dass als nächstes, ich entwickle gerade neue Stoffe und das Spielfilm da auch eine Rolle spielen wird. Also nicht die reine Fokussierung auf dokumentarische Stoffe.
Dann lass uns über Wem gehört mein Dorf, weswegen ich dich natürlich auch angeschrieben habe, neulich reden. Die Doku ist jetzt schon ein Weilchen draußen, aber es gibt natürlich was sehr mehrere positive Nachrichten dazu zu verkünden. Also ihr seid in die Vorauswahl des Deutschen Filmpreises nominiert worden jetzt, was ja zeigt, dass die Doku irgendwo einen Nerv der Zeit getroffen hat. Hol vielleicht unsere Hörer mal einmal ab. Was war für dich der Impuls zu diesem Thema sozusagen vor Ort und dann eben noch zusätzlich in deiner alten Heimat diese Doku anzugehen? Es ist ja, denke ich mal, wichtiges Thema regional. Die Probleme, die dort auftauchen, tauchen ja nicht nur in Göhren auf oder nur auf Rügen, sondern die findet man überall bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, erzähl mal erstmal, worum es vielleicht geht. So.
Na, ich bin in mein Dorf zurückgekehrt, in dem ich aufgewachsen bin, aus Göhren auf der Insel Rügen. Und da wird einfach darum gestritten, wie die Zukunft aussehen soll. Ne? Also zwischen Naturschutz und Investitionen, zwischen den Interessen der Touristinnen und Touristen und den Einheimischen. Es geht dort einerseits um eine Gruppe von 4 Männern, die schon lange im Gemeinderat sitzen und sehr oft die Projekte eines Investors aus Nordrhein-Westfalen bestätigen, der Herr Horst heißt, der irgendwie Anfang der 90er eben nach Göhren kam und sehr viel investiert hat. Und die 4 werden auch die 4 von der Stange genannt im Dorf. Und auf der anderen Seite gibt es eben in dem Moment, wo ein großes Parkhaus gebaut wird und wo es sozusagen weiter in den Außenbereich gebaut werden soll, regt sich so Widerstand im Dorf unter anderem oder vor allem durch eine junge Frau, eine Rückkehrerin, Nadine, die zusammen mit ihrem Vater dann eine Bewegung gründet. Und letztendlich in der Kommunalwahl sozusagen sich so ein Showdown ergibt und darüber entschieden wird, also ein richtiger Wahlkrimi, wie wird sich Göhren weiterentwickeln. Und ich erzähle das auch aus einer persönlichen Perspektive. Ich habe so viele Szenen aus den 90er Jahren, so Camcorder-Szenen, wo meine Kindheit gefilmt wurde, aber auch diese Transformationszeit, dass auf einmal so 7 Kräne in kleinen 1300-Einwohner-Dorf Göhren standen und vor allem Hotels und Ferienwohnungen gebaut haben. Genau, also darum geht's.
Okay, wie bist du dann vorgegangen, beziehungsweise wie leicht oder schwierig war es, die Protagonisten vor die Kamera zu bekommen? Ich meine, den Stoff zu entwickeln ist das eine, gibt dann sicherlich ein Drehbuch, eine Konzeption dazu, aber am Ende müssen ja die Leute auch irgendwie vor der Kamera erscheinen, auf beiden Seiten, ne? Also die 4 von der Stange ist da sicherlich auch nochmal das Stichwort, aber eben auch die Nadine Förster und ihre Familie. Wie bist du da so vorgegangen?
Ja, wir haben als Team einfach sehr viel Zeit in Göhren verbracht, haben immer wieder geschildert, was wir da vorhaben, welche Themen dieser Film beinhaltet, warum wir das machen, und einfach immer wieder nachgefragt. Also es war keiner begeistert davon, als ich gesagt habe, hey, habt ihr Lust, Teil dieses Dokumentarfilms zu werden? Und das war dann viel Nachhaken, Überzeugungsarbeit in Teilen auch. Genau, also so eigentlich, dass wir waren immer wieder in Göhren. Wir waren nicht nur kurz da und haben versucht, da unsere Story zu drehen, sondern wir haben tatsächlich auch versucht, transparent zu sein, in der Kommunikation zuzuhören und die verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen.
Inwieweit hast du dann auch die sozusagen Gemeinderatsmitglieder und diesen Investor, haben die sich dazu auch geäußert oder nach dem Motto, nee, wir blocken jetzt hier an der Stelle?
Ja, also genau, also Herr Horst zum Beispiel, den habe ich irgendwie über 2 Jahre lang immer wieder kontaktiert und ihm geschildert, was Sache ist und auch mit ihm persönlich geredet, so. Genau so einfach. Und das habe ich bei den anderen halt auch gemacht. Es hat auch teilweise über ein Jahr gedauert, bis Leute gesagt haben, das drehen wir jetzt oder ist okay, wir machen das jetzt. Weil es natürlich auch heikle Themen sind, ne? Also wenn es darum ging, jetzt das Dorffest oder irgendwie so ein Strandfest zu drehen, hat natürlich keiner ein Problem damit. Aber wenn es darum geht, irgendwie wirklich diese politischen Auseinandersetzungen zu thematisieren, dann sieht es da schon anders aus, weil da teilweise Angst herrscht, weil da auch Druck ausgeübt wird von bestimmten Seiten. Genau. Deswegen hat es, glaube ich, da auch ein bisschen gedauert.
Ja, wie lange war diese Produktion vom ersten bis zum Abdrehen? Wie lange hat das so gedauert? Also was war das noch für ein Zeitraum, der vor Ort drehen, immer wiederkehren?
Ja, also vor Ort waren wir so 2, 2,5 Jahre immer mal wieder. Insgesamt mit Schneiden, allein Schneiden hat 1 Jahr gedauert, also es sind so insgesamt 4 Jahre,
Wahnsinn.
final, so,
Ja.
bis das ins Kino kam. Schon eine lange Zeit muss man sich für entscheiden, das wirklich zu machen. Ich meine, natürlich macht man auch andere Dinge nebenbei, aber das nimmt schon sehr viel Zeit ein. Und natürlich auch, also ich konnte meine Eltern dann nicht einfach in Görn besuchen, ohne daran zu denken, dass ich gerade diesen Film drehe. Ne? Also weil das ja sehr präsent ist und auch mit sehr viel Verantwortung gegenüber den Personen verbunden ist, die man dort porträtiert.
So, und dann kam der Film raus in die Kinos. Vor allen Dingen auch hier fand ich gut in vielen lokalen, kleineren Kinos hier bei uns in Rostock, natürlich im Livo unter anderem, aber eben auch vor Ort. Und ja, schilder mal die Reaktion der Leute. Ich denke mal, es gab viel positives Feedback, aber mich interessiert natürlich auch, ob es auch Gegenwind gab.
Ich glaube, dazu muss man erstmal sagen, dass eigentlich alle darüber erstaunt und überrascht waren, welche Wellen das geschlagen hat. Also wenn man sagt, okay, ich drehe einen Film über so ein Dorf, dann ist das natürlich erstmal vielleicht nicht so das, wo die Leute sich draufstürzen. Aber wir hatten eine Premiere im Freiluftkino am Kulturforum in Berlin mit 500 Menschen ausverkauft. Wenn du jetzt sagst im Divo, ich glaube, da waren auch am Anfang so gut wie alle Vorstellungen ausverkauft. Also die Leute haben irgendwie, weil es auch viel durch die Presse ging, sie hatten wirklich viel Presse deutschlandweit. Das hat natürlich für Aufruhr gesorgt, weil ich auch den Eindruck hatte, dass so die Menschen in Görn nicht damit gerechnet haben, auch nicht damit gerechnet haben, was das an Reaktionen auslöst, ne? Weil der Film beobachtet ja vor allem und das hat einiges ausgelöst. So. Genau, wie du schon sagst, positiv natürlich, unglaublich viele Nachrichten bekommen. Immer wieder auch so dieses, ja, Görn ist überall, also bei uns ist es auch so. Und aber Negativen gab es auch. Also ich glaube, heute sind die Gräben, wenn man mal auf das Lokale schaut, also überregional negativ gar nicht. Aber wenn, dann waren es oftmals eher Leute, die vor Ort sind, die aber auch in irgendeiner Weise mit Menschen im Film verbandelt oder Kontakt haben, ne, verbandelt sind oder Kontakt haben. Da gab es Gegenreaktionen. Herr Horst hat sich in der Zeitung mal, in der Ostsee-Zeitung gemeldet. Und es gab so irgendwelche anonymen Internet-Accounts, die ja so mit Desinformationen irgendwie versucht haben, dagegen zu steuern, gegen das Narrativ des Films. Ja, also.
Ich habe das gesehen. Also mir wurde das auch angeboten, sozusagen, ja, auf Insta. Und ich habe mir das einmal kurz angeschaut, aber konnte mir da jetzt auch schwer eine Meinung bilden. Also jetzt in dem Sinne, ich habe den A, den Film nicht gesehen und B, dachte ich, okay, ich konnte mir aber schon ungefähr denken, in welche Richtung es geht, um sozusagen da was abzuwehren oder irgendwie sich zu verteidigen oder zu sagen, okay, der Film verbreitet, es war ja gerade diese Fake News Welle irgendwie gerade auch in den Medien und dann irgendwie zu sagen, okay, das stimmt nicht, was da erzählt wurde oder es ist nicht alles korrekt, ne? Und aber das hat sich dann wahrscheinlich jetzt übers Jahr hinweg dann auch wieder alles beruhigt, ja.
Ja, klar. Ich meine, insofern, also ich glaube intern, da wurde ja nicht nur der Film sozusagen angegriffen, sondern auch ganz explizit manche Protagonistinnen, gerade die von dieser Bürgerbewegung, Bürger für Görn, ne, die irgendwie jetzt, ich muss jetzt spoilern, aber es gibt ja auch eine andere Zusammensetzung im Gemeinderat. Also da haben sich die Verhältnisse geändert. Die Mehrheit haben eben nicht mehr die sogenannten vier von der Stange, sondern eine Gruppe unter anderem aus diesen Bürgern für Görn. Und ich glaube, das sorgt einfach für Diskussionen. Und natürlich geht es da auch um Interessen und um viel Geld letztendlich. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass solche Accounts gegründet werden. Und ich habe denen auch immer wieder angeboten, wirklich in der Realität miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber da gibt es eigentlich gar kein Interesse dran. So. Und genau, das war auf jeden Fall, wir hatten auch tatsächlich, haben natürlich gedacht, es gab ja auch schon mal einen Artikel über Görn, schon eine Weile her, Herr Horst kauft sich ein Dorf in der Zeit. Damals, 2016, hat zum Beispiel der Investor dann direkt dagegen geklagt. Mhm. Ohne großen Erfolg damit zu haben. Und wir haben natürlich auch uns juristisch total versucht, irgendwie so gut wie möglich abzusichern und auch zu schauen, was können wir überhaupt in den Film reinnehmen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Und da kam jetzt keine juristische Reaktion, was, denke ich mal, das dafür spricht, dass wir da einiges richtig gemacht haben. Aber das ist eine Reaktion, damit muss man leben, wenn man sich in politische Gefilde begibt, wo es einfach um richtig viel Geld geht auch.
Völlig, völlig normal. Ich frage nämlich deswegen immer so hartnäckig nach, weil ich natürlich auch Steffen Dobbert hier schon im Wellenrauschen-Podcast zu Gast hatte, den Zeitautor oder auch freien Journalisten, der sich natürlich auf diese MV-Reise begeben hat und bis heute juristische Auseinandersetzungen zu führen hat. Im Endeffekt wegen drei Sätzen in seinem Buch, die im Endeffekt auch geschwärzt werden mussten. Also da das Gericht ist dann da vorgegangen, wo man im Nachhinein denkt, ja, worüber reden wir hier? Und wenn man sich gerade in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, wo die Medien- und Presselandschaft, das Thema hatten wir jetzt auch schon häufiger hier bei uns, eben nicht so divers, will ich mal sagen, oder vielfältig ist, wie man sich es vielleicht wünschen würde, wenn dann eben Autoren von außen kommen und mal kritisch und tiefgründig recherchieren und was zutage fördern, dann kann das mitunter heftige Reaktionen auslösen.
Ja. Ja, naja, klar. Also die Nicht-Diversität der Presselandschaft ist, glaube ich, echt ein großes Problem. Wenn du wirklich pro Region teilweise auch nur eine Regionalzeitung hast. Das heißt, wenn es dort nicht drin steht, dann findet es nicht statt. Und die Perspektive, die dort drin steht, die ist natürlich dann omnipräsent. Und es gibt auch keine Möglichkeit, sich da eine andere Meinung großartig zu bilden. Da gibt es ja schon Bestrebungen. Also mal gucken, ich weiß nicht, Katapult MV zum Beispiel als Magazin, die jetzt da probieren, ein Gegengewicht zu schaffen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist irgendwie auch, es ist sehr spannend, weil zum Beispiel unsere Protagonistin Nadine Förster, die ist jetzt gestern, glaube ich, gerade erst zur Frau des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Und wenn dann da die Justizministerin des Landes steht und sozusagen selbst auch sagt, dass es da ein Missverhältnis in Görn gab, dann ist das, um da nochmal auf die Reaktion zurückzukommen, dann ist es natürlich bemerkenswert zu sehen, welche Kreise das mittlerweile gezogen hat und dass der Film auch dafür gesorgt hat, dass das Thema, glaube ich, war vorher schon präsent, aber da nochmal zu sensibilisieren. Was passiert hier eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch nicht nur in MV, sondern auch überall anders in Deutschland? Und warum ist es so wichtig, ja, zu informieren und sich zu engagieren und da irgendwie auch ein Gegengewicht zu schaffen, indem man sich nicht darauf verlässt, dass eben die einzige Zeitung, die es gibt, da alles an Informationen liefert, was sie gar nicht können mit dem, also in dem Zustand, in dem sich der Journalismus aktuell befindet.
Absolut. Also da kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen. Das ist auch nie ein Vorwurf an die Mitarbeiter, an die Redakteure und Redakteurinnen dort vor Ort, weil ich weiß es am besten. Also ich kann da wirklich ein Lied von singen, weil ich über 20 Jahre in diesen Bereichen gearbeitet habe und das wirklich auch beurteilen kann, gerade im ländlichen Raum. Und das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen, inwieweit das ganze Projekt, aber eben vor allen Dingen die Arbeit der Bürgerinitiative vielleicht zu einem Umdenken vor Ort tatsächlich geführt hat. Und das hast du ja jetzt indirekt beantwortet, dass zumindest ein überregionales oder ein politisches Interesse daran entstanden ist, zu sehen, ey, Leute, engagiert euch vor Ort, seid mutig, vor allen Dingen stellt die Demokratie, ja, die demokratischen Grundwerte, wie man immer so schön sagt, einfach in den Vordergrund oder versucht darum zu kämpfen vielmehr, weil gerade im ländlichen Raum, jetzt driften wir gerade ein bisschen thematisch ab, aber du hast es ja eben selber eben gesagt, dass einfach wichtig ist, dass es überhaupt noch Leute gibt, die sich engagieren. In vielen Regionen, wissen wir selber, sind rechtsextremistische Tendenzen sehr weit verbreitet und dass es Leute gibt, einfach, die sich grundsätzlich engagieren, ne?
Ja, und ich, also in auf Rügen, auch in Görn, ist es natürlich so, dass da, also da geht es um richtig, richtig viel Geld. Und man merkt auch jetzt, also die Gräben in Görn sind leider noch tiefer geworden. Aber es wird auch wirklich mit allen Mitteln dort versucht, irgendwie die Interessen von Investoren teilweise durchzusetzen. Keine Ahnung, da werden so interne E-Mails einfach an irgendwelche externen Leute, die das dann veröffentlichen, weitergeleitet, illegal. Da kriegen die Gemeindevertreterinnen und Vertreter, die sich gegen ein Projekt aussprechen, auf einmal an ihre privaten Adressen irgendwie Post von den Anwälten der Investoren, wo dann damit gedroht wird, dass sie mit ihrem eigenen Geld dafür haften müssten, wenn sie sich so entscheiden und so weiter. Also das sind einfach so Missverhältnisse. Das klassische David gegen Goliath eben, ne, wo dafür gesorgt werden muss, dass man auf lokaler Ebene dann Gegengewicht schafft, gerade wenn es an so Orten ist, wo es so viele monetäre Interessen gibt, aber eigentlich relativ kleine Gemeindevertretungen. Also in Görn hast du auch ein Touristen-Einwohner-Verhältnis von, ich glaube, mittlerweile 8:1. Also auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner kommen irgendwie 8 Touristinnen oder 7, irgendwas. Und das ist einfach absurd, ne? Das ist, glaube ich, das nächste Thema. Aber das ist ja auch ein omnipräsentes Thema, dem sich hoffentlich jetzt weiterhin angenommen wird, da einfach ein gesundes Verhältnis zu schaffen. Weil jeder weiß, Tourismus ist super wichtig für Mecklenburg-Vorpommern. Und trotzdem ist es auch super wichtig, da ein gesundes Verhältnis zu haben, sodass irgendwie alle Interessen vereinbart werden und dass irgendwie diese Orte nicht irgendwann so, also gerade so Orte wie Görn, nicht zu Geisterorten werden, die dann nur im Sommer irgendwie belebt sind.
Ja, genau. Also, und wichtig einfach, der Film und die Bürgerinitiative, ich will das hier immer wieder mal auch betonen, haben einfach jetzt darauf aufmerksam gemacht, nicht nur dort vor Ort, sondern insgesamt, dass das einfach auch ein Problem ist. Und wir immer wieder drauf schauen sollten, in welcher Medienform auch immer, und dafür ein Stück weit sensibilisiert sind. Und lass uns ein bisschen wegkommen davon vor Ort. Jetzt hat der Film hohe Wellen geschlagen. Du hast es gesagt, ein großes überregionales Interesse auch. Viel wurde berichtet, auch in überregionalen Zeitungen. Jetzt kam jüngst, deswegen haben wir einen schönen Aufhänger für unser Gespräch heute, die Nominierung oder Vornominierung für den Deutschen Filmpreis im Bereich Doku. Doofe Frage, aber ich denke mal, das freut dich und beziehungsweise das ist vielleicht auch ein gewisser Lohn für die Arbeit beziehungsweise für ein Projekt, was dir sehr am Herzen lag.
Ja, total. Also auch irgendwie ein Stück weit überraschend. Das ist ja eine Jury, die diese Vorauswahl trifft und jetzt entscheiden die Mitglieder der Filmakademie über die jetzt sozusagen unter die letzten 3 kommen beziehungsweise gewinnen. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken. Also, ja, da sind andere Filme, die von Menschen gemacht wurden, die sehr, sehr viel bekannter sind, die irgendwie Themen anders anpacken. Das ist schon witzig, wenn da so der kleine Dorffilm dazwischen auch in dieser Vorauswahl ist. Aber das bestätigt sich einfach genau das, was wir von Anfang an auch gedacht und irgendwie angedacht hatten für den Film, nämlich dass er im Kleinen was Großes erzählt und die Welt in der Nussschale. Und das scheint zu funktionieren. Und das ist natürlich ein schönes Lob, gerade auch, wenn man sieht, dass es eben deutschlandweit irgendwie Leute beschäftigt und motiviert.
Gut. Okay, also Christoph, dann sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen und gute Dreiviertelstunde haben wir jetzt ein bisschen geschnackt und freue mich darüber, auch mal so einen Einblick in diese Filmszene. Das ist ja einem, glaube ich, Leuten, die so gar nichts damit zu tun haben, immer so ein bisschen verborgen. Und viele finden es, glaube ich, einfach auch immer spannend. Wie läuft sowas ab? Kannst du ein bisschen was verraten, was du als nächstes vorhast? Ich weiß, wir hatten gerade im Vorgespräch, du kannst noch nicht viel verraten, aber in welche Richtung es künftig bei dir geht, auf was hast du Bock, was steht so an die nächsten Monate und was hast du dir so vorgenommen?
Also ich bin am Entwickeln gerade und warte, es gibt auch schon Projekte, die irgendwo liegen. Das schickt man dann zum Sender oder zur Förderung und dann muss man immer erstmal warten. Genau, das ist so Status Quo. Da wird schon noch einiges kommen und ich glaube auch, dass es sicherlich wieder Geschichten auch geben wird aus oder über Mecklenburg-Vorpommern oder die zumindest dort oben an der Ostsee spielen. Das auf jeden Fall. Genau. Ansonsten kann man sich bis dann einfach Wem gehört mein Dorf anschauen. Also den gibt es als DVD und über Stream. Wem gehört mein Dorf.de einfach draufgehen. Und wir freuen uns auch immer über Feedback. Genauso können sich auch Leute Screenings organisieren. Also das haben wir auch viel gemacht. Wir waren in irgendwelchen Dörfern, wo es keine Kinos mehr gibt. Da bin ich dann hingefahren oder auch mal jemand von unseren Protagonistinnen und Protagonisten. Also wer da Bock hat, einfach auf wemwirdmeindorf.de gehen und kann uns gerne kontaktieren. Da freuen wir uns immer über Feedback.
Cool. Dann danke ich dir für die coolen Infos und Einblicke und wünsche dir viel Erfolg für deine Projekte in diesem Jahr. Christoph Eder heute im Wellenrauschen-Podcast. Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Podcast mit Christoph Eder ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.